Hallo liebe Studis, hier ist eine neue Podcast-Folge und zwar geht es diesmal um ein Beispiel aus der Vorlesung, Beispiel 9.23. Bei diesem Beispiel gab es den Wunsch, das nochmal ein bisschen genauer zu erläutern. Ich habe in der Vorlesung, wie so oft momentan, da ein bisschen drumherum erzählt und dann gesagt, na, in der Prüfung könnte man jetzt noch das und das fragen oder man könnte das noch erklären. Und dann haben sie berechtigterweise über Jean-Luc den Wunsch geäußert, dass ich das nochmal in einer Podcast-Folge festhalte. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das Beispiel, worum es geht, ist nicht der Anfang in Beispiel 9.23, wo ich ein paar allgemeine Dinge gesagt habe, sondern dieses ganz konkrete Beispiel in R² als Vektorraum über R. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen, was schon in dem Beispiel steht. Das haben sie ja im StudIP. Und dann werde ich hier noch ein bisschen live mitkritzeln und erklären und machen. Auf die Art und Weise ist das Tempo dann hoffentlich auch angenehm für Sie zum Zuhören oder vielleicht auch mitschreiben. Okay, der Körper K ist jetzt R, der Vektorraum V ist R² und wir arbeiten für den Moment mit der geordneten Standardbasis. Die soll B-Hut heißen, die Vektoren heißen B1 und B2 und das sind dann die Vektoren 1, 0 und 0, 1. Für vieles, was wir hier berechnen, braucht man gar nicht, dass das die geordnete Standardbasis ist, aber für den Moment halten wir das mal so fest. Alpha ist ein Endomorphismus und zwar ist der durch Bilder von Basisvektoren gegeben und wir wissen ja aus unserer Theorie über Vektorraumhomomorphismen, dass es reicht, wenn wir Bilder von Basisvektoren kennen. Wenn die fest sind, dann ist die ganze Abbildung dadurch eindeutig bestimmt. Okay, was macht Alpha? B1 wird von Alpha abgebildet auf B1 plus B2. Da schreibe ich jetzt mit. Und B2 wird von Alpha abgebildet auf B2, also auf sich selbst. Und ich stelle meine Abbildungsmatrix auf. M Alpha, B Hut, B Hut. Wie sieht die jetzt aus? Na, der erste geht auf den ersten plus den zweiten. Das heißt, die Koeffizienten sind 1 und 1. Und der zweite Basisvektor geht auf 0 mal den ersten plus 1 mal den zweiten, also auf 0. Die Abbildungsmatrix ist also 1, 1, 0, 1. Okay, da können wir jetzt mal, bevor wir weiter überlegen, einfach weil wir es können, das charakteristische Polynom ausrechnen, denn das wäre so eine Frage, die in der Prüfung kommen könnte. Was ist denn jetzt P-Alpha? P-Alpha ist die Determinante von x mal der Einheitsmatrix, also x, 0, 0, x, minus unsere Abbildungsmatrix, 1, 1, 0, 1. Das heißt, das ist die Determinante der Matrix x minus 1, minus 1, 0, x minus 1. Und das rechne ich jetzt aus, das ist x minus 1 zum Quadrat, in Klammern, x minus 1 in Klammern zum Quadrat. Und ich kann mich auch erinnern, dass in der Vorlesung jemand kommentiert hat, dass das Minimalpolynom, das wir ausgerechnet haben, das ist doch x Quadrat minus 2x plus 1, das ist doch dasselbe wie x minus 1 zum Quadrat. Völlig richtig, das Minimalpolynom und das charakteristische Polynom sind hier gleich und das kommentiere ich später auch nochmal. Okay. Weiter geht's vielleicht mit, was für Eigenwerte hat die Abbildung? Das sehen wir hier am Polynom, der einzige Eigenwert ist 1. Das halten wir vielleicht auch nochmal fest. Spektrum von Alpha besteht nur aus dem Eigenwert 1. Darauf kommen wir dann nochmal zurück. Die Frage war ja, was das Minimalpolynom ist. Das Minimalpolynom ist das normierte Polynom mit kleinstmöglichem Grad aus kx, in diesem Fall rx, mit der Eigenschaft, dass wenn man Alpha da einsetzt, die Nullabbildung rauskommt. Jetzt gucken wir mal, was wir für das Alpha für Möglichkeiten haben. Wenn Alpha die Form hat x minus 1 oder x minus 2 oder irgend sowas, dann heißt das ja, wenn man Alpha einsetzt und da 0 rauskommt, dass dann Alpha ein skalares Vielfaches der identischen Abbildung sein muss. Nochmal, wenn das Minimalpolynom Grad 1 hat, dann bedeutet das, dass die Abbildung Alpha ein skalares Vielfaches der identischen Abbildung ist. Das machen wir uns nochmal kurz klar. Wenn das Minimalpolynom die Form hat x minus Lambda, Lambda kommt aus K, und ich setze jetzt Alpha ein, dann steht da Alpha minus Lambda mal Identität. Und wenn das 0 ist, dann, also die Nullabbildung, dann bringe ich das auf die andere Seite und sehe Alpha gleich Lambda mal identische Abbildung. Ist es denn hier so, dass Alpha ein skalares Vielfaches der identischen Abbildung ist? Naja, angenommen das wäre so, dann müssten ja alle Vektoren aus V auf dieses skalare Vielfache von sich selbst abgebildet werden, das die Abbildung vorgibt. Aber es gibt einen Vektor mindestens, der nicht auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet wird. Und das sehen wir schon in der Beschreibung der Abbildung. B1 wird nicht auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet, sondern er wird abgebildet auf die Summe der beiden Basisvektoren. Und die Eindeutigkeit der Darstellung in einer Basis sagt uns, B1 hoch Alpha kann nicht gleichzeitig B1 plus B2 sein und ein skalares Vielfaches von B1. Das geht nicht. Das wären zwei unterschiedliche Darstellungen in unserer Basis. Aha. Man kann das übrigens auch in der Abbildungsmatrix sehen. Wenn eine Abbildung ein skalares Vielfaches der der identischen Abbildung ist, dann kann man das an der Abbildungsmatrix sehen. In dem Moment, wo man zweimal die gleiche Basis benutzt, muss nämlich dann die Abbildungsmatrix eine Diagonalmatrix sein, wo auf der Diagonale überall dasselbe steht. Das ist aber bei uns nicht so. Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten zu sehen, dass das Minimalpolynom nicht Grad 1 haben kann. Ja, welchen Grad kann es dann haben? Vielleicht hat es ja Grad 2. Warum der Grad nicht größer werden kann, das sehen wir erst später. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Theorie. Aber später kann man dann einschränken, wie groß der Grad höchstens sein kann. Das hilft natürlich sehr, wenn man das Polynom sucht. Und ich bin jetzt auf dem Blatt so vorgegangen, dass ich geguckt habe, was Alpha Quadrat macht. Und dann habe ich mir daraus zusammengepuzzelt, was das Minimalpolynom sein könnte. Und dann habe ich das Minimalpolynom hingeschrieben, den Kandidaten, den ich da hatte, und habe nochmal nachgeprüft, dass es auch wirklich, dass wirklich die Nullabbildung rauskommt, wenn ich Alpha da einsetze. Diese Rechnung können Sie auf dem Blatt nachvollziehen. Was ich jetzt nochmal erklären möchte, ist, wie man das mit Matrizen machen kann. Denn das ist das, was ich in der Vorlesung nur kurz an der Tafel erklärt habe. Und ich vermute, dass die Nachfrage von Ihnen sich darauf bezieht, das hier nochmal genauer zu erklären. Okay, anstatt dass ich Alpha Quadrat als Abbildung hernehme und rechne, was Alpha Quadrat macht, gucke ich mir die Abbildungsmatrix an, die wir schon haben. Ich nenne die mal A. Und ich bekomme eine Abbildungsmatrix für Alpha Quadrat, indem ich die Abbildungsmatrix A nehme und die mit sich selbst multipliziere. Das liegt daran, dass die Hintereinanderausführung von Abbildungen verträglich ist mit der Matrizenmultiplikation für die Abbildungsmatrizen. Das wissen wir schon alles. Rechnen wir A Quadrat mal aus. A Stern A, das ist 1, 1, 0, 1 mal 1, 1, 0, 1. Und das rechne ich jetzt aus. Das ist 1, 2, 0, 1. Das heißt, hier wird der erste Basisvektor abgebildet auf einmal sich selbst plus zweimal den zweiten. Und das stimmt auch überein mit dem, was auf meinem Blatt steht. B1 plus B2 plus B2. Also einmal der erste, zweimal der zweite. Und der zweite Basisvektor geht auf sich selbst. Und auch das steht auf dem Blatt. B2 wird von Alpha Quadrat auf sich selbst abgebildet. So, und jetzt habe ich folgenden Trick angewandt. Ich habe gesehen, dass wenn ich A Quadrat, also die Matrix A Stern A, minus zweimal die Matrix A rechne, dass dann rauskommt 1, 2, 0, 1 minus 2, 2, 0, 2. Und das ergibt, wenn wir das ausrechnen, minus 1, 0, 0, minus 1. Der Trick dabei war einfach nur, dass ich gesehen habe, dass man durch diese Rechnung auf eine Diagonalmatrix kommt. Und diese Diagonalmatrix entspricht minus 1 mal der Einheitsmatrix. Und so kann man dann sehen, dass A Quadrat minus 2 mal A plus einmal die Einheitsmatrix I2 die Nullmatrix ist. Warum möchte ich auf die Nullmatrix kommen? Naja, weil die Nullmatrix die Abbildungsmatrix zum Nullendomorphismus ist. Je nachdem, was Sie lieber mögen, können Sie jetzt also immer mit Alpha selber rechnen und mit Bildern von Basisvektoren. Dann ist das Ziel, dass Sie beim Nullvektor landen, denn der Nullendomorphismus soll ja alles auf Null abbilden. Wenn Sie lieber mit Matrizen rechnen, dann arbeiten Sie hier mit Abbildungsmatrizen und das Ziel ist es, auf die Nullmatrix zu kommen, weil die Nullmatrix die Abbildungsmatrix zum Nullendomorphismus ist. Egal wie Sie es machen, Ziel ist, aus Potenzen von Alpha und dann vielleicht noch skalar multipliziert und addiert, die Nullabbildung zu basteln. Und zwar so, dass man dabei möglichst niedrige Potenzen braucht, also möglichst niedrige Exponenten, die bei Alpha dranstehen. Das ist das, was intuitiv da passiert, wenn man bastelt und wenn man nach einem Polynom sucht mit möglichst kleinem Grad, sodass Alpha eingesetzt den Nullendomorphismus ergibt. Und hier ist noch ein Warnhinweis. Beim Basteln sollte bei der höchsten Potenz von Alpha, also bei dem Term, wo Alpha mit dem höchsten Exponenten auftaucht, da sollte es keinen Vorfaktor geben, der sollte 1 sein. Denn ansonsten schaffen Sie es ja nicht, das mit einem normierten Polynom zu machen. Okay, das sind jetzt also die Sichtweisen. Möglichkeit 1, Sie nehmen Alpha, Alpha Quadrat und so weiter, bilden die Basisvektoren ab und gucken, ob Sie irgendwie damit rumbasteln können, sodass 0 rauskommt. Möglichkeit 2, Sie nehmen die Abbildungsmatrix und bilden davon Potenzen und basteln damit rum. Beides führt zum Ziel, es ist tatsächlich nur Typsache und Geschmackssache, was man besser findet oder besser kann. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch wieder aufgreifen, was wir vorher gesehen haben. Denn das Minimalpolynom, das rausgekommen ist, ist jetzt ja x² minus 2 mal x plus 1. Und das ist tatsächlich dasselbe wie unser charakteristisches Polynom p alpha. Das ist nicht immer so, manchmal ist das Minimalpolynom anders. Und zum Schluss möchte ich nochmal gucken, was ist denn los mit unserem Eigenwert 1, den wir da gefunden haben. Der kommt da jetzt vor und wir sehen auch einen Eigenvektor, und zwar sehen wir den Eigenvektor b2. Das heißt, der Eigenraum enthält das Erzeugnis des Vektors b2. Und die Frage ist der vielleicht noch größer? Dazu gucken wir nochmal den Eigenraum an, der dazugehört. Was war nochmal der Trick? Man nimmt Alpha minus den Eigenwert mal die Identität, also minus einmal die Identität, bildet die Abbildungsmatrix und löst ein Gleichungssystem. In unserem Fall ist die Abbildungsmatrix dann also A minus Einheitsmatrix I2. Das ist die Matrix 0, 1, 0, 0. Und wenn ich jetzt da das Gleichungssystem dazu löse, also x Stern, diese Matrix 0, 1, 0, 0 gleich 0 Vektor, dann sehe ich an den Gleichungen, dass x1 gleich 0 sein muss und x2 beliebig. Richtig, denn, nochmal gucken, die erste Gleichung wird 0 plus 0 gleich 0, das sagt mir gar nichts, und die zweite Gleichung wird x1 plus 0 gleich 0, das heißt x1 muss 0 sein und x2 ist beliebig. Auf die Art und Weise bekomme ich dann einen eindimensionalen Eigenraum raus für den Eigenwert 1. Ja, das nochmal so zum Testen. Was haben wir jetzt also alles abgedeckt? Wir haben abgedeckt, Homomorphismen sind durch die Bilder von Basisvektoren eindeutig bestimmt. Wir haben nochmal geübt, eine Abbildungsmatrix auszurechnen. Wir haben das charakteristische Polynom ausgerechnet, das Spektrum bestimmt. Wir haben mehrere Wege gesehen, wie man das Minimalpolynom basteln kann. Ich habe nochmal genauer erklärt, wie man das mit den Matrizen macht. Wir haben das Minimalpolynom dann nochmal hingeschrieben, gesehen, dass es hier in diesem Fall dasselbe ist wie das charakteristische Polynom. Wenn wir mehr Theorie haben, dann kann ich Ihnen auch mit diesen Informationen schon was über die Eigenräume sagen. Aber ganz so weit sind wir nicht. Deswegen habe ich jetzt nochmal zu Fuß mit Ihnen geguckt, wie groß ist der Eigenraum zum Eigenwert 1. Wir haben das entsprechende Gleichungssystem gelöst und haben gesehen, der Eigenraum hat Dimension 1. Insbesondere ist unsere Abbildung nicht diagonalisierbar. Und ich habe es in der Vorlesung schon mehrmals gesagt. Später, wenn wir noch ein bisschen mehr wissen, dann kann ich Ihnen Abbildungsmatrizen hinschreiben und Sie sehen auf den ersten oder spätestens zweiten Blick, ob das eine diagonalisierbare Abbildung ist oder nicht. Einfach weil gewisse Formen von Matrizen schon sehr viel Informationen in sich tragen, die wir jetzt nur noch nicht interpretieren können. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Insofern dürfen wir gespannt sein auf die nächsten 2-3 Wochen, wo wir das weiterentwickeln. Und ich freue mich schon drauf, dann mit Ihnen noch ganz viel Matrix-Sudoku und Matrix-Puzzle zu spielen, um zu üben, all diese Informationen gleichzeitig zu benutzen und möglichst gut gegeneinander auszuspielen, sodass wir mit möglichst wenig Rechenaufwand möglichst viel rauskriegen. Das war's. Ich hoffe, dass Ihnen das weitergeholfen hat. Und sonst noch Fragen?